Herzlich willkommen hier beim Podcast von Whisky Soda, eurem Alternative Music Mag. Wir haben vielleicht heute so eine Art kleines Motto. Ich finde diese Zeile nämlich sehr schön. We pledge allegiance while crossing our fingers. Wir machen den Treueschwur zur Verfassung, weil wir ihn machen müssen natürlich, aber wir kreuzen unsere Finger und meinen es nicht ernst. Eine schöne politische Botschaft vom neuen Rise Against Album. Und über dieses wollen wir heute sprechen und auch ein bisschen darüber sprechen, was ist eigentlich Politik und Musik, was macht das aus, vielleicht die Verbindung, wo gibt es da auch Probleme, was passiert, wenn Künstler, die man mag, plötzlich vielleicht auch komische politische Vorstellungen haben. Und damit möchte ich in bewährter Runde drüber sprechen, und zwar, wer ist zu Gast? Hallo ihr beiden!
Hi, hier ist die Christina wieder, Textchefin bei Whisky Soda. Und Redakteurin für Punk und Indie.
Moin, hier ist Harvey aus Hamburg, immer dabei.
Wunderbar. Ja, das neue Rise Against Album. Also ich bin großer Rise Against Fan seit 2004, 2005 rum. Damals habe ich die Band kennengelernt durch einen Mixtape-Tausch auf Kassette im Forum der Wohlstandskinder, wenn man das so noch sagen darf heutzutage.
Das ist ja zur Zeit der Dinosaurier gewesen, sag mal.
Ja, genau. Und da war ein Song drauf, den habe ich dann immer wieder zurückgespult, weil ich von diesem Mixtape eigentlich nur diesen Song hören wollte, und dann zwei Tage später habe ich mir die Platte gekauft. Und Rise Against freue ich mich immer drüber. Ich fand es ein bisschen peinlich in den letzten Jahren, weil die sehr, sehr poppig geworden sind. Und jetzt freue ich mich, dass bei der neuen Platte Nowhere Generation doch alles wieder ein bisschen rockiger ist. Also auch meine Rezension, die ihr lesen könnt, ist übrigens auch das Album des Monats bei Whisky Soda, ist doch sehr begeistert ausgefallen, weil es so wieder so ein bisschen mehr rund geht. Also ich habe das Album sehr positiv im Blick. Ich weiß nicht, wie geht's euch da? Habt ihr mal reingehört?
Ja, ich habe mal reingehört. Ich bin auf Rise Against tatsächlich mit Appeal to Reason gestoßen. Ich glaube, ich habe das damals sogar besprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. 2007 vielleicht oder 2009? Ich weiß es nicht, nagelt mich nicht fest. Aber seither bin ich dabei. Ich habe sie zwischendrin auch mal ein bisschen verloren, eben wegen dieser Entwicklung, die du gerade angesprochen hast, Dominik. Und ich habe jetzt die neue Platte angehört und dachte mir, ja, also da gehe ich total mit dir konform, dass du sagst, es ist wieder so ein bisschen die härtere Gangart, es geht wieder mehr in Richtung wirklich soliden Punk. Aber sie sind auch genauso wütend, genauso zornig, wie sie es halt immer waren. Das ist was, finde ich, was man ihnen echt zugutehalten muss, dass sie, egal wie die Platte musikalisch ausgefallen ist, textlich immer eigentlich am Anprangern sind und waren und auch wirklich den Finger in die Wunde legen. Also Rise Against ist für mich eine der Bands, die, ohne pathetisch zu werden, wirklich die Missstände anspricht, aufdeckt und einfach klar sagt, was schiefläuft in ihren Augen. Und diese Haltung, die trauen sich in meinen Augen nicht mehr allzu viele zu. Gerade nicht in dieser Größe, weil bei Rise Against kann man ja durchaus auch von einer Band sprechen, die berühmt ist, bekannt ist, die große Hallen füllt und nicht nur hier im Club irgendwo ein paar hundert Leute vor sich vereint. Und kleinere Bands sind da in meinen Augen immer noch ein bisschen politischer als die, die halt schon wirklich was gerissen haben und im Zweifel auch einen Ruf zu verlieren haben, wenn sie zu deutlich werden in ihren Texten. Oder wie seht ihr das?
Ja, genau, da möchte ich mich einhaken, weil du sagst ja, die Band, sie spielt in großen Hallen. Das erste Mal, dass mir Rise Against aufgefallen ist, also durch die Presse, war dieses Konzert in der Westfalenhalle in Dortmund. Das fand ich schon ein bisschen obskur, in so einer riesen Halle zu spielen für eine Punkband. Und erst da habe ich eben Rise Against eben auf dem Radar gehabt, habe immer mal wieder reingehört, bin immer mal wieder mit denen konfrontiert worden. Klar, die ganzen Videos, Satellite und so, großartige Songs. Bei mir, ich habe immer das Problem, dass es dann einen guten Song gibt und dann wieder einen Song, den ich nicht mag. Und wieder einen guten Song und wieder einen Song, den ich nicht mag. Deshalb habe ich immer ganz große Probleme, Rise Against durchzuhören. Und dementsprechend, also habe ich mich auch nur bei den Songs, die ich kenne, eben mit der politischen Agenda der Band beschäftigt, während das zum Beispiel bei Anti-Flag genau anders ist. Bei denen, die finde ich von Anfang an gut und auch die politische Agenda der Band. Aber Rise Against, das ist mir so, da fehlt noch ein bisschen was, um mich wirklich aus der Reserve zu locken. Weil es immer so Sachen gibt, auch auf der neuen Platte, wo ich echt weiter skippe. Ja, die musikalisch einfach nicht in die Puschen kommen oder langweilig sind. Oder ich finde die dann auch vom Refrain her, hab ja auch so einen leichten Pop-Appeal. Aber manchmal passt es einfach bei denen nicht so. Ich weiß nicht, woher das kommt bei denen.
Kann ich verstehen. Also gerade wenn ich die neue Platte anschaue, so der Titeltrack zum Beispiel, Nova Generation, die erste Single, ich fand's so öde. Ich meine, es ist eine gute politische Message. Es geht um Menschen, die keine Chance mehr haben, den amerikanischen Traum zu verwirklichen. Also einfach um eine abgehängte Generation von Jugendlichen, von Menschen aus ärmeren Vierteln, von dem sogenannten White Trash, von Einwanderern und ähnlichem. Super Message, muss ich ehrlich sagen. Aber der Track ist schon echt auch öde. Und so geht es mir mit Rise Against bei allem, sorry, wenn ich das jetzt so sage, ab Appeal to Reason. Also die ersten vier Alben fand ich super. Ich habe die damals auch schon nachmittags irgendwie um 15 Uhr beim Southside gesehen. Und dann kam dieser Pop-Appeal dazu. Und das hat mich immer wieder irritiert. Und jetzt Nowhere Generation als Platte ist die erste, die ich bis auf ein oder zwei Tracks mal wieder richtig geil finde. Wobei ich mich dann auch frage, wenn wir bei dieser politischen Agenda der Band sind, die ja auch, wie gesagt, auf Nowhere Generation wieder sehr, sehr durchkommt mit diesem amerikanischen Traum, der sich nie erfüllt und ähnlichem. Ist es vielleicht nicht gerade gut, dass diese Band auch einen Pop-Appeal hat, der vielleicht aber auch ein bisschen nervig ist, weil sie es dadurch schaffen, politische Message wie jetzt Tierschutz, wie Klimaschutz, wie die Gleichberechtigung von allen Menschen und ähnlichem, mal einem breiteren Publikum zu präsentieren, kann man das dafür dann in Kauf nehmen? Ist das in Ordnung?
Ja, also finde ich, ist durchaus legitim, das so zu machen, weil sich auch mit den Texten und auch mit der Attitüde und mit dem, was Punk bedeutet, auseinandersetzt. Weil Punk ist ja in den letzten 10, 12, 15 Jahren ja auch trendy geworden. Das hat man ja auch schon bei Offspring im letzten Podcast. Das ist ja trendy geworden. Man hört es einfach, weil es cool ist, weil man da richtig abgehen kann auf ein Konzert. Aber Message, Haltung, denn dementsprechend ist natürlich, wenn man ein größeres Publikum hat, dann trifft man natürlich auch mehr Leute. Ne? Dann trifft man, ne? Wenn man 100 Leute hat und trifft einen von 10, ist natürlich, wenn man 10.000 hat und trifft einen von 10, hat man mehr getroffen. Ne? Also insofern ist das, finde ich, durchaus legitim. Das machen Anti-Flag ja genauso.
Auch wenn man nicht vielleicht ankommt, also ich war 2012, glaube ich, bei der Endgame-Tour von Rise Against in Wien. Das war schon Stadthalle, das war schon groß, keine Ahnung, wie viel da reingehen, 7.000, 8.000, ich weiß es nicht mehr. Da hatte ich das Problem mit dem Publikum, die dann während so Pausen zwischen den Songs von Rise Against Videos eingespielt haben und ähnliches, einfach angefangen haben zu labern und ähnliches. Und da habe ich mir gedacht, ich sehe die Band plötzlich anders als sehr, sehr viele Menschen, die auch da sind. Und das fand ich für mich persönlich sehr, sehr schwierig. Dann gab es einen Einspieler vom Film Cream 21 mit diesem legendären Zitat: Rome was destroyed, Greece was destroyed, Persia was destroyed, why not your country? Hat ja eine ganz klare politische Message und die Leute haben sich dafür nicht interessiert. Und das fand ich persönlich sehr schwierig.
Ja, das war dann das Publikum, das halt dreimal bei Rockantenne Hero of War gehört hat. Das ist so das, wo ich das Problem mit Rise Against habe, wenn es so balladesk wird. Das finde ich ganz schrecklich. Ich bin nicht der Balladentyp und ich finde in diesen, es passt nicht zu der Band. Aber gut, das kann man so und so sehen. Ja, aber das ist dann das Publikum, das eben diese Sachen hört, die dann doch mal im Mainstream-Radio landen und Hero of War zum Beispiel von Appeal to Reason war so ein Song, wenn ich mich recht erinnere, der ja auch ganz klar diese pazifistische Message hat und dieses Heldentum, was in den USA in Sachen Militär so populär ist, kritisiert. Ja, also ich denke, es ist schon gut, wenn so eine Band ein bisschen Reichweite hat, ein bisschen populärer ist, aber die Gefahr ist eben, dass die Message bei dem Breitbandpublikum nicht so wirklich ankommt. Die Leute, die halt ein paar Tracks im Mainstream-Radio mitnehmen und dann aufs Konzert gehen und dahin gehen, weil sie irgendwie den Song gut finden, aber gar nicht auf den Text hören. Ich kenne viele Leute, die sagen, jo, nö, Text, keine Ahnung, ich finde den Sound gut und deswegen höre ich mir das an. Da läuft halt, ist halt auch die Gefahr, dass eine Band, die schon so ein bisschen im Mainstream landet und aus dem Punk-Bereich kommt, zwar schon Leute erreicht mit ihrer Botschaft, aber eben auch viele nicht erreicht und dann kommt es eben auf Konzerten zu so Situationen, wie du es beschrieben hast, Dominik, dass dann die Leute das drumherum gar nicht kapieren und da stehen und dann das Ratschen anfangen, was halt echt einfach blöd ist.
Oder es passieren so kuriose Sachen wie, wenn man zum Beispiel hier Metal Sucks aus Amerika liest, dass die kolportieren ja auch immer ganz gerne so oder konfrontieren Menschen mit Bands wie Rage Against the Machine. Und da sind die Leute teilweise, die sagen, oh, ich bin ein ganz großer Fan und auf einmal heißt es, wie, die sind politisch? Oh, was singen die? Oh. Und das sagen dann ja auch Amerikaner, also die ja die Sprache ja auch nun wirklich eins zu eins verstehen. ohne einen Textblatt zu brauchen. Aber ich finde eben auch, wenn so eine Band vor großem Publikum spielt, ist das ja auch die Herausforderung für die Band, dass die muss ja irgendwie dann, wenn sie die Agenda, ihre Agenda ernst nimmt, auch sehen, dass sie diese Leute irgendwie zu fassen bekommt, ne? Weil das zum Beispiel muss eine Band wie Slime nicht machen. Ja, da sitzen alle, da weißt du ganz genau, wenn Deutschland verreckt gekommen, singen alle mit. Ja, da sind alle mit dabei.
Ja.
Aber so eine Band, wenn man was erreichen will, dann muss man eben auch sowas in Kauf nehmen, denke ich.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Es gibt also so eine ältere Doku von Rise Against, Generation Lost, und da wird der Band ein Typ vorgestellt, der Republikaner ist für Waffen, dicke Autos und ähnliches. Und die Band sagt, okay, du hörst uns, aber weißt du überhaupt, worüber wir singen? Und dann sagt er, nee. Aber das ist, glaube ich, immer so, wenn es bekannt wird. Also es gibt ein Beispiel von den Toten Hosen, die ja mit Tage wie diese auch nochmal größer geworden sind, nochmal ein Publikum angezogen haben, das überhaupt nichts mit, ich nenne es jetzt mal Rockmusik, zu tun hat. Und da wurde denen auch ganz stark vorgeworfen, warum singt ihr eigentlich über Politik? Und da denke ich mir auch, naja gut, man kann ja von den Hosen halten, was man will, musikalisch und alles, aber dass sie politisch eher linksgerichtet sind, das sollte doch eigentlich schon mal jeder mitbekommen haben.
Ja, die Leute kapieren auch nicht, worum es in Hier kommt Alex geht. Also, keine Ahnung, was die tun. Das ist ja immerhin noch deren Muttersprache, wobei viele die ja auch nicht so gut beherrschen. Schlagt mich. Aber ja, nee, also, ich meine, das Thema mit den Hosen hatten wir auch letztes Mal schon. Die sind ja vom Punk mittlerweile in meinen Augen zumindest schon ein Stück entfernt. Aber was sie immer noch sind, ist politisch und sie haben eine Haltung. Aber das kapieren halt diejenigen, die eben auf diese Hosensongs wie Tage wie diese abfahren oder generell auf die Dinge, die halt jetzt so zuletzt rauskamen, die halt echt gefällig waren und auch hier im Lokalradio rauf und runter nudeln, das kapieren die halt nicht. Das wollen die, glaube ich, auch gar nicht. Die wollen unterhalten werden, die wollen Tage wie diese im Bierzelt oder bei der Fußball-EM grölen und dann ist gut. Da wird halt einfach irgendwie so ein Lebensgefühl vermittelt und das reicht denen und ich glaube, das ist auch okay.
Glaubt ihr denn, dass Musik eigentlich noch ein politisches Mittel sein kann für eine politische Bewegung? Wir hatten das ja schon öfter. Ich meine, der Rock'n'Roll war schon politisch an sich durch den Hüftschwung von Elvis Presley, so ein bisschen sexuelle Freiheit und ähnliches. Wir hatten das in den 60er Jahren mit dieser Folkbewegung und Bob Dylan. Wir hatten den Punkrock und den Hardcore und ähnliches. Also kann Musik noch politisch sein und was bewegen? Oder läuft das heutzutage vielleicht eher über TikTok oder sowas? Gerade in jüngeren Generationen.
Puh, und da ich TikTok nicht kenne und nicht weiß, was da so läuft.
Du bist ja auch nicht mehr die jüngere Generation.
Nee, bin ich nun, weiß Gott nicht mehr.
Ich auch nicht.
Aber ich denke schon, dass das immer noch klappt. Aber ich denke, das hängt auch so ein bisschen mehr am Umfeld ab, in dem die Leute aufwachsen. Ne? Also ich kenne jetzt viele, die sind aus meinem Freundeskreis, die sind wirklich 10, 12, 15 Jahre jünger. Und wenn ich die hier mit Hardcore und Punk in Verbindung bringe und die dabei sind, dann sind die auch echt immer überrascht, dass die Bands immer noch wirklich versuchen, dieses dicke Brett zu bohren mit ihren Texten. Ne? Also die sagen, oh, ich dachte, das wäre schon durch mit denen und oh, ich dachte, Punkrock ist nicht mehr politisch. Dann sind die mal ganz überrascht. Ne? Also ich denke schon, aber da ich nicht weiß, was auf anderen Kanälen läuft. Also für mich war es die Politisierung durch Musik, ganz klar.
Ja, das war für mich, ging das beides so Hand in Hand. Ich bin in einem sehr politischen Elternhaus groß geworden. Da wurde immer diskutiert, da wurde immer das Tagesgeschehen analysiert und beleuchtet. Mein Vater war ein sehr politischer Mensch, meine Mutter ist das auch. Die waren auch beide parteipolitisch engagiert, jetzt nicht in dem Verein, den ich so gut finde, sondern leider aus meinen Augen dem falschen. Aber sie waren politisch, meine Mutter ist es immer noch. Mein Vater lebt ja nicht mehr und er wäre aber auch immer noch politisch. Also sie waren hochpolitische Menschen, deswegen habe ich das von da schon mitgekriegt, quasi mit der Muttermilch. Und Punk war eigentlich nur die logische Fortführung davon am Ende des Tages. Meine Reise fing bei Boybands an, wer kann es mir verübeln. Ich bin in den 90ern groß geworden oder war in den 90ern Teenie, bin dann über den Deutsch-Hip-Hop, der damals noch gut war und nicht Sido und Bushido und Kollega und was weiß ich nicht, wie hieß, sondern halt Blumentopf und Fanta 4 und Fettes Brot und so weiter. Über diesen Weg bin ich dann über den Grunge zum Punk gekommen. Und das war eigentlich für mich nur logisch. Und im Punk war ich dann auch sehr schnell zu Hause, weil ich gemerkt habe, ey, das sind Leute, die finden auch Dinge scheiße, die ich scheiße finde. Die finden auch gesellschaftliche Rollenbilder, Vorgaben, Schemata dämlich, die ich auch nicht mag. Die finden gewisse Dinge, die von oben diktiert werden, dämlich, die ich auch nicht leiden kann. Und deswegen war das für mich so, ja, das ging Hand in Hand und hat sich dadurch eigentlich nur noch mehr verfestigt und vertieft. Im Grunde dann eigentlich auch die politische Gegenposition zu meinen Eltern, die bis heute so ist. Ich bin eher, na klar, Punk irgendwo Mitte bis links angesiedelt und meine Mutter, die ist knallharte CSU-Wählerin und lässt sich davon auch nicht abbringen, egal was die Leute da Dreck am Stecken und Affären und sonstiges haben. Und so paar Musik als Bewegung, so wie es halt früher war, wie du gesagt hast, Dominik, so der Rock'n'Roll, der Punk, die Folk-Bewegung und sowas. Dafür müsste sich, glaube ich, ein neues Genre erfinden, weil das waren alles Genres, die es vorher nicht gab. Das war alles mit Aufbegehren, mit Revolution, mit Ausbruch verbunden. Und ich glaube, der findet heute irgendwie anders statt. Wenn man sich jetzt Fridays for Future zum Beispiel anguckt, das ist ja auch ein sich gegen die Gesellschaft stellen in gewissen Punkten, Dinge einfordern, sich gegen, ich sage jetzt mal böse, alte Menschen stellen, die den Status quo und damit auch ihren Status konservieren wollen. Und die junge Generation will halt einfach dafür sorgen, dass so ein paar Leutchen mal wachgerüttelt werden und sich auch einfach an die Versprechen halten, die mal gegeben wurden, die vertraglich festgelegt sind und auf die halt gepfiffen wird, weil uns betrifft es ja nicht mehr, so nach dem Motto. Oder es könnte mich ja Wählerstimmen kosten oder es könnte ja zu Lasten der Wirtschaft gehen, die müsste man dann mehr in die Pflicht nehmen mit gewissen Dingen. Machen die alle nicht. Und diese Bewegung, die organisiert sich ja hauptsächlich online. Und wenn ich mal gucke, musikmäßig, was begleitet das? Habe ich jetzt gar nichts auf der Agenda, dass ich sagen könnte, okay, bei den Demos von Fridays for Future wird hauptsächlich Punk, Wave, weiß ich nicht was, Pop oder keine Ahnung gespielt. Das ist irgendwie, ich glaube, musikalisch gesehen ist die junge Generation apolitisch. Die sind eher online politisch. Die sind aktiv, die sind politisch, aber nicht in Verbindung mit einer bestimmten Musik, in meinen Augen.
Ich glaube auch, dass die, du hast es gerade gesagt, mit der apolitischen Musik, das finde ich interessant und vor allem auch mit dem Genre, es muss was Neues kommen. Man könnte jetzt ein bisschen in philosophische Sphären abdriften, will ich jetzt nicht unbedingt machen, aber ganz kurz erwähnen, es gibt viele oder viele Philosophen, die Unterschied sehen zwischen der Politik und eigentlich der Kunstform, wozu auch die Musik gehört. Das wäre einmal eine ästhetische Sphäre und einmal sozusagen die weltliche Sphäre. Und eigentlich kommt der revolutionäre Gedanke in der ästhetischen Sphäre, zum Beispiel durch eine neue Musikrichtung wie Grunge, wie Punk, wie Rock'n'Roll. Und das wird dann von den Zuhörern eigentlich so im Sinne von der Rezeptionsästhetik erstmal transformiert in das Hier und Jetzt. Und das finde ich eigentlich einen recht interessanten Gedanken. Also ich denke jetzt gerade an so Leute, Frankfurter Schule, Herbert Marcuse und ähnliches. Und das finde ich schon sinnvoll, dass die Musik erstmal ästhetisch wirken muss, um dann die Rückschlüsse auf die Gesellschaft zu ziehen. Aber in dem Sinne, um das nicht zu vertiefen, was macht für euch denn einen guten politischen Song aus? Ich möchte hier auch mal Beispiele nennen. Drei aktuelle von drei unterschiedlichen deutschen Bands. Und zwar zwei gute Beispiele, wie ich persönlich finde, und ein schlechtes Beispiel. Ich beginne mit dem schlechten, das trifft jetzt leider die Ärzte. Die haben auf ihrer aktuellen Platte einen Song namens Wutbürger oder Wutbürger. Und da geht es darum, dass jemand in die AfD eintritt und dann schwul wird, um sie umzuändern. Und da muss ich sagen, okay, auf der einen Seite typischer Ärztehumor, auf der anderen Seite kenne ich auch Leute, die sich davon persönlich angegriffen gefühlt haben, weil das einfach so dieses Schwulwerden und dann alles verändern und so ist einfach nicht mehr zeitgemäß von den aktuellen gesellschaftlichen Debatten, was Sexualität und ähnliches angeht. Und das Schwulsein ist bei der AfD vielleicht auch nicht das größte Problem. Dann schaue ich mir die neue Broilers-Platte an. Da gibt es einen Song namens Sarah und Alice. Und da geht es um ein homosexuelles Frauenpärchen. Die eine heißt Alice. Naja, wissen wir ja schon wahrscheinlich. Alice Weidel. Und dann die andere ist halt Sarah. Und die Sarah soll die Alice doch bitte wieder zurückholen daraus. Und diese ganze Politik und dieses ganze Menschenverachtende hätte nichts am Küchentisch zu suchen. Hör damit auf. Finde ich total interessant. Das ist so eine leichte Ska-Reggae-Nummer. Und der Ansatz ist einfach diametral textlich entgegenstehen zu dem, was die Ärzte da machen. Und dann noch ein Beispiel von den Hosen, von ihrem letzten Pauken- und Trompetenalbum oder wie das hieß, dieses Akustikding mit Bläsern. Da gibt es einen Song namens Schwerelos und den hat Campino zu erzählt, ihm langweilt es mittlerweile einfach Anti-Nazi-Songs zu machen. Er sagt, die Sache ist gegessen, der Kampf dagegen muss weitergehen, aber er braucht es nicht mehr vertonen. Und deswegen hat er einen Song geschrieben über eine alte Frau, die Auschwitz überlebt hat und sich fragt, warum sie es überlebt hat und ob sie es hätte überleben dürfen, weil doch so viele ihrer Familie und Ähnliches gestorben sind und sie fühlt sich eigentlich nur frei, wenn sie den Vögeln hinterher schaut, weil sie dieser Gedanke total belastet. Und das fand ich auch mal eine sehr, sehr interessante Perspektive. Und ich fand jetzt Broilers Hosen fand ich jetzt anspruchsvoller und bei den Ärzten ein bisschen platt. Und deswegen fand ich die Hosen-Broilers-Songs gut und den Ärzte-Song eher so mittelmäßig. Ja, ich hoffe, das war jetzt verständlich. Also das war jetzt so mal meine Intuition dazu. Wie seht ihr das mit? Was macht einen guten politischen Song aus?
Wut. In meinen Augen Wut. Also ich bin ja glühende Anhängerin von The Baboon Show und das ist auch eine hochpolitische Punkband. Und ich meine, die sind nicht durchgängig politisch auf ihren Platten, aber hauptsächlich, die sind auch mal persönlich, was auch okay ist. Und für mich gehört in einen guten politischen Song einfach Wut. Wut auf bestehende Ordnungen, Wut auf bestehende Konventionen, die längst überholt sind, Wut auf bestehende Rollenbilder, auf alles, was einfach von gestern ist, angestaubt ist, was den Fortschritt behindert, was die Weiterentwicklung einer Gesellschaft behindert, diese Dinge beim Namen zu nennen und sie laut rauszuschreien und zu sagen, Mann, macht endlich mal die Ohren auf, macht die Augen auf und guckt mal genau hin, was hier eigentlich schief läuft. So diese Dinge, die du genannt hast, mal jetzt, ja, sogar die erste, würde ich sagen, ist ja eher so ein bisschen durch die Hintertür, so ein bisschen subtil, man muss mitdenken, ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Wobei ich sowohl die Ärzte als auch die Broilers sehr schätze. Bei den Hosen, die haben mich halt irgendwo so ein bisschen verloren, mag ich aber immer noch. Also alles drei Bands, wo ich unterm Strich sagen kann, die kann ich gut leiden und deren Botschaft kommt bei mir zumindest an. Aber bei vielen, glaube ich, kommt es eben nicht an, wenn es eher so ein bisschen schön verpackt ist, ästhetisch, textlich verpackt ist, in einen guten Text verpackt ist. Für mich ist Punk auf die Fresse. Und auch die politische Botschaft muss für mich auf die Fresse kommen. Und deswegen, ja, das macht für mich einen guten politischen Punk-Song aus, wenn es einfach auf die 12 ist, dass du gar nicht mehr umhinkommst zu kapieren, was da eigentlich gerade Thema ist.
Also ich muss sagen, ich kenne diese drei Songs nicht und ich bin auch echt kein Fan einer dieser drei Bands. Aber ich finde das gut, dass die immer noch versuchen, was zu machen und das jetzt nicht Knüppel auf den Sack zu machen, also dass sie das versuchen in Geschichten zu packen, das finde ich ganz interessant so, aber ansonsten was für mich einen guten politischen Song ausmacht, da lande ich immer und jedes Mal wieder bei Jello Biafra und den Dead Kennedys, das ist diese nicht die direkte Herangehensweise, sondern so Sachen gegeneinander stellen, die Unsinnigkeit aufzeigen, auch das Gegenüber oder das Tagesgeschehen lächerlich machen, den Spiegel vorhalten und das können auch mal drei, vier Themen in einer Strophe sein, wie bei Jello Biafra, eben damit man mitdenkt und dann gibt es eben auch so Roger und solche Sachen. Ne? Und wenn man, also für mich war Dead Kennedys, was Politik angeht, eine ganz wichtige Band, weil es gab nicht diesen eindeutigen Standpunkt, aber es gab immer so diese Geschichte drumherum. Und wenn man nämlich die Dead Kennedys verstehen will oder auch die politischen Sachen, dann muss man sich mit amerikanischen Geschichte beschäftigen und schwuppdiwupp hat man sich Wissen angeeignet. Und das finde ich eben wichtig, wenn dann so ein Song dazu bringt, sich mit der Geschichte eines Landes oder einer Begebenheit zu beschäftigen. Dann hat die Band was Gutes geschafft. Aber ansonsten, ich bin auch gerne dabei, so gerade so die erste Propagandi-Platte, wo es dann wirklich fuck you und und nach vorne geht und mit Melodien, aber auch mit Humor, das ist für mich eben auch wichtig. Es kann echt gerne auch mal humorig sein. Also Politik muss nicht immer Etikette tötet und Polizei ist ASS sein.
Ich muss jetzt ganz kurz ein Zitat bringen, weil ich gut finde, was du gesagt hast, mit dem man muss sich dann mit dem Land beschäftigen, mit der Geschichte und so, um es zu verstehen. Das kenne ich auch von Ignite, die ja ungarische Vorfahren haben und auch diesen Kommunismus dort immer wieder aufarbeiten. Es gibt ja auch Bad Religion, die natürlich extrem anspruchsvolle Texte schreiben. Ich finde, das ist für mich zum Übersetzen mit das Schwierigste, was es gibt. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das auch immer richtig verstehe. Aber ich musste jetzt einmal NoFX zitieren, weil ich dieses Zitat so toll finde. I bought Suffer, then I bought a Thesaurus. Also ich kaufte Suffer, dieses legendäre Bad Religion Album von 1988, und dann brauchte ich erstmal ein Thesaurus, brauchte ich erstmal ein Wörterbuch, um es zu verstehen. Finde ich auch spannend, weil dann wird es interessant, wenn ich mich in die Texte reinknie, was dazu lerne, dann bilde ich mich ja auch weiter. Und ich glaube auch, dass Weiterbildung eine Form von Politik ist, weil ich denke, je mehr man weiß, umso besser versteht man Politik, politische Ansichten und auch politische Zusammenhänge.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Also wenn, muss man ja nur meine politische Entwicklung angucken, die also von Bier aufmachen, Bier trinken, ne, also weiterging, ne, über Youth of Today bis zum Vegetarismus hin, Tierrechte, mein Engagement, die ersten Male, die ich die Polizei im Haus hatte, Gericht stand und das Ganze, was denn damit, die ganze Tierrechtsphilosophie mit Peter Singer und wie sie alle heißen, ne, das geht nicht bei jedem so, aber es geht ja doch noch so bei gewissen Leuten so. Und man kann auch gerne mal ein Buch weitergeben, vererben sozusagen. Und das kommt ja auch gut an. Ne? Also man muss das eben auch nutzen, das, was man sich dann auch, was man beigebracht bekommen hat und was man sich dann auch beigebracht hat. Und die sich nichts beibringen oder nichts beibringen lassen, die sind eh verloren, ne?
Ja, und wie geht's euch, wenn jetzt ein Künstler plötzlich nicht euren politischen Ansichten entspricht? Also vor allem, wenn ihr den Künstler mögt. Also ich kenne so zwei Beispiele bei mir. Pantera, geile Band, und plötzlich kommt vor, keine Ahnung, 2 Jahren Phil Anselmo an, der ehemalige Sänger von Pantera, und redet irgendwas von White Power auf so einem Tribute-Konzert. Und dann denke ich mir, mein Gott, was bist du denn eigentlich für ein Idiot geworden? Also deine Musik will ich eigentlich nicht mehr hören. Und dann denke ich mir andererseits, Pantera war aber mehr als Phil Anselmo. Vor allem Dimebag, geiler Gitarrist, sein Bruder Vinnie Paul, super. Und ein anderes Beispiel, Bruce Dickinson von Iron Maiden hat für den Brexit gestimmt. Ist jetzt auch nicht meine politische Überzeugung, und ich halte den Brexit für Schmarrn. Allerdings muss ich sagen, das ist wiederum so ein Fall, während ich White Power gar nicht tolerieren kann, da muss ich sagen, okay, Bruce Dickinson, du hast eine andere Meinung, die ist auch legitim, ich halte sie für Schwachsinn, aber das muss ich dann in der Demokratie aushalten. Und ich finde, das ist manchmal ganz, ganz schwer abzuwägen, wie das so ist. Wie steht ihr denn so dazu, wenn so etwas passiert? Oder kennt also ihr das überhaupt?
Ich finde, du hast es schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Es gibt Dinge, die kann man nicht tolerieren, wie eben solche Dinge, wenn Leute rassistisch werden oder Verschwörungstheorien oder hier so Geschichten wie das Kapitol stürmen oder so ein Quatsch. Das sind Dinge, die gehen einfach nicht, weil es auch antidemokratisch ist. Aber wenn jetzt ein Bruce Dickinson für den Brexit stimmt, kann man dagegen sein, weil man es doof findet. Ich finde das auch nicht clever, was da passiert ist. Aber das ist, wie du sagst, das ist seine Meinung und die soll er haben und die darf er kundtun. Und das ist Demokratie. Man muss auch mal gegenteilige Meinungen aushalten. Man hat ja diese Diskussion auch immer wieder, gerade im Bereich jetzt Woody Allen, ist ein sehr bekanntes Thema, Trennung von Werk und Autor. Woody Allen wird ja Kindesmissbrauch vorgeworfen, unter anderem. Er wird gefeiert für seine Filme, aber er scheint menschlich wirklich ein Arsch zu sein. Kann man Werk und Autor trennen? Schwierig. Und das gleiche, die gleiche Frage stellt sich halt dann auch eben in der Musik, wenn du eben dieses Pantera-Beispiel nimmst, dass der Mensch da plötzlich hergeht und sich als White Supremacist positioniert. Da bin ich auch immer sehr ambivalent. Ich habe dieses Problem mit Brian Fallon. Das ist jetzt nicht die politische Überzeugung, sondern die religiöse. Der ist Kreationist. Ich weiß nicht, ob er dem noch anhängt, aber er ist mal als solcher geoutet worden in einem Interview. Das Gerücht ging da schon lange rum und dann hat es ein Reporter halt irgendwie mal sehr penetrant aus ihm rausgekitzelt. Und Kreationismus, Religion an sich, ist überhaupt nicht mein Spielfeld und Kreationismus schon gleich dreimal nicht. Leute, die wissenschaftliche Fakten leugnen, sorry, da komme ich nicht mit. Aber ich habe das für mich so gelöst, dass ich sage, okay, Brian Fallon fängt nicht an, mich in seiner Musik zu missionieren und mich bekehren zu wollen. Von daher, glauben kann er, was er will. Glauben ist Privatsache. Wenn ich ans fliegende Spaghetti-Monster glaube oder an Heiligen Geist oder was auch immer, ist das auch mein privates Ding, solange ich nicht anfange, andere auch davon überzeugen zu wollen. Deswegen, da geht das für mich. Und bei so Dingen wie jetzt hier das Woody Allen-Beispiel, Ich bin auch filmisch kein Woody Allen-Fan, muss man dazu sagen. Dieses Stadtneurotiker-Ding war nie meins. Aber ja, das eine ist sein Werk und das andere ist er. Und klar steckt da auch was von ihm drin. Oder Roman Polanski, der hat großartige Filme gemacht. Der Pianist ist ein fantastischer Film. Rosemary's Baby ist ein großartiger Film. Polanski, ein Sexualstraftäter. So, was machst du jetzt damit? Schwierig. Solche Dinge sind echt schwierig. Aber ich denke, auch in dem Fall, man muss diesen Leuten ihre Grenzen aufzeigen, auch einem Harvey Weinstein, was ja auch passiert ist. Aber auf der anderen Seite ist es eben, solange einer nicht hergeht und in seinem Werk Sexualität mit Kindern als was Tolles und Normales und Erstrebenswertes darstellt, kann man, glaube ich, da so eine gewisse Trennlinie ziehen. Auch wenn das Werk vom Autor nie völlig zu trennen ist, was ja völlig logisch ist. Aber es kommt, denke ich, immer darauf an, in welcher Art der Autor in seinem Werk präsent ist. Sowohl jetzt im Musikalischen, wenn wir jetzt über diese politischen Sachen reden, als auch eben bei diesen Filmbeispielen, die ich jetzt gerade angeführt habe.
Ja, ganz schwieriges Thema. Also das kenne ich ja schon seit der zweiten Agnostic Front Platte, seit Public Assistance und den Mitte der 80er, die ganzen, wenn man echt amerikanischen Hardcore hört, dann hat man das ja permanent. Gerade in der Zeit von der Reaganomics, wo auf einmal die ganzen Mexikaner auf einmal legal waren und den Weißen die Jobs weggenommen haben. Aber das ist schon wieder so ein Thema. Da kann man sich ja reinlesen in die Situation. Aber zum Beispiel bei Phil Anselmo, da war für mich eine rote Linie überschritten. Man, der Typ, der ist nicht ganz hell im Kopf. Also der ist eher von bescheidenen kognitiven Fähigkeiten beseelt. Und ich meine, der hat ja schon öfter mal solche Sachen losgelassen. Und dass er das jetzt da gemacht hat und sich dann versucht hat rauszureden mit, ich wollte eigentlich White Wine sagen und dann auch das Interview, was er dann ein halbes Jahr später im Decibel gegeben hat. Das war ja auch nicht sehr aufschlussreich. Also ich finde, da muss man dann auch ganz klar Linien ziehen und das gilt für mich eben auch für Roman Polanski. Ich finde seine Filme auch großartig, aber es geht einfach nicht. Und dann kann man sich natürlich auf der anderen Seite die Sachen auch nochmal schönreden und sagen, ja, aber sie hat ihm ja verziehen und so. Nee, also ab gewissen Punkten, da geht das nicht, dann wandern die Platten eben direkt im Müll. Also die ganzen, es ist jetzt nicht meine Pantera LP-Box weggegangen, aber alles andere ist definitiv weggegangen, also weil das einfach nicht mehr zu tolerieren ist. Und wenn man jetzt das verfolgt, was in Amerika los ist, Marilyn Manson und die ganzen anderen Bands, die da permanent irgendwie daneben greifen, da fragt man sich doch, diese Trennung von Werk und Künstler, also das ist ja gern gemeint, gern genommen und so, aber es geht für mich nicht. Also, wenn ein Typ sich so verhält, dann kann ich seine Musik, seine Kunst auch nicht mehr ernst nehmen und nicht mehr positiv bewerten.
Also Respekt für deine Haltung, muss ich echt sagen, gerade auch mit, dass du die ganzen Anselmo-Sachen da weggeschmissen hast. Respekt, also zieh ich meinen Hut vor.
Ja, weil ich habe diese Diskussion jetzt seit 30 Jahren, weil es gibt ja immer irgendetwas. Ne? Also das geht ja los, Exploited, OHL, ne? Das kommt ja immer mal irgendwas. Und ich habe diese Diskussion ja nun permanent mit Agnostic Front, Slapshot habe ich auch abgeschossen. Ne? Und die ganzen Ami-Bands, die haben ja alle so einen leichten patriotischen Tick. Das kann man denen ja nicht absprechen. Na, aber es ist echt ein Thema, was mich seit 30, über 30 Jahren beschäftigt. Und ne, in manchen Fällen kann man das akzeptieren, wenn es jetzt nicht die große Agenda ist. Wenn es jetzt mal ne, bei Public Assistance, bei Agnostic Front oder auch bei, das ist einfach dieser Peter Steele gewesen, der bei nachher ja auch Untermensch gemacht hat, bei Type of Negative, was eben ja auch durchaus zeitpolitisch gesehen werden kann, die Texte. Aber das heißt natürlich auch für mich, darauf zu achten. Ne? Also, dass man solche Lieder denn eben auch live nicht abfeiert und auch mal die Diskussion auch mal einen Buhruf ansetzt und sich denn da 20 Skinheads gegenüberstehen sieht. Ne? Also man muss es nicht hinnehmen, man muss sich damit beschäftigen. Da sind wir schon wieder bei dem Thema, die Leute, die sich da nicht mit beschäftigen, die werden da wahrscheinlich dann sagen, ja, geiler Song, super Text, hey. Ne? Man muss überall die Augen aufhaben. Man muss überall reingucken. Ja, weil Menschen verändern sich, die entwickeln sich weiter und die haben alle, ne, wie ich ja jeden Morgen in den Spiegel gucke, die haben alle unsere dunklen Seiten. gibt immer Sachen, die sind einfach nicht toleriert.
Ja. Fertig. Ja, aus. Auch bei der Punk-Szene, wo man ja immer glaubt, ah ja, so ein bisschen vielleicht politisch gelobtes Land für einen selbst, wenn man eher linksorientiert ist. Aber auch da, ich glaube, da hast du gute Beispiele genannt und mir fällt da auch immer Laura Jane Grace ein, die gesagt hat, sie dachte, dass die Punk-Szene viel offener wäre, als sie tatsächlich ist, weil seit sie jetzt eine Frau ist, hat sie doch auch viele Anfeindungen bekommen. Und das finde ich dann schon immer krass, wenn man sowas über eine Szene hört, zu der man einfach gerne geht, auf Konzerte und ähnliches, wo man sich auf den Konzerten wohlfühlt, wie sonst vielleicht bei keinem anderen Genre. Und das gibt einem dann doch zu denken.
Naja, aber auch da mischen sich unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten Sichtweisen auf die unterschiedlichen Dinge. Und da gibt es genauso trans- und homophobe Leute, auch wenn man das nicht erwartet, wie es die, weiß ich nicht, im Metal gibt, im Pop gibt, im Schlager gibt, im weiß ich nicht wo. Klar ist man sich irgendwo hat man eine große, irgendwo gibt es ja schon eine politische Schnittmenge, auch was die Sicht auf die Welt angeht und so. Aber diese Leute, die mit gewissen Dingen einfach nicht klarkommen, wie zum Beispiel der Gender-Debatte, die ja jetzt immer wieder hochkocht, oder eben diese Trans-Debatte oder einfach auch gewisse politische Dinge. Veganismus ist zum Beispiel auch so ein Thema, der ist ja gerade im Punk weit verbreitet. Ich habe einen Freund, der ist Veganer und das ist einer von der militanten Sorte. Wir klammern das Thema komplett aus, weil er dann auch immer so ein bisschen ins Missionarische und Vorwurfsvolle kommt und das mag ich einfach nicht. Also man kann über alles reden und es gibt sicher, es gibt für alles Pros und Kontras, auch für Veganismus und für Omni-Esser, so wie mich, die halt auch mal ein Steak auf den Grill werfen. Und wichtig ist einfach, dass man offen bleibt allem gegenüber, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und dass man auseinandergeht und sagt, hey, wir sehen das da zwar unterschiedlich, aber wir sind trotzdem irgendwie einer Bewegung, sag ich mal, zugehörig. Aber gewisse Dinge wie Transfeindlichkeit, Homophobie und solche Sachen, die haben halt nirgendwo was verloren in der Gesellschaft. Aber da halt Punk auch einen Teil der Gesellschaft widerspiegelt, sind die leider Gottes auch da zu finden. Und das wird immer so sein, dass es Leute gibt, die gewisse Dinge einfach für sich ausschließen, komisch finden, vielleicht sogar pervers und abartig finden, weil ihnen einfach der Horizont fehlt, um zu sagen, gut, ich lebe mein Leben so, du lebst deins so und beides ist in Ordnung. Ich muss ja nicht dein Leben leben und du musst nicht mein Leben leben. Und das fehlt vielen, habe ich den Eindruck, also gesamtgesellschaftlich auch, diese Toleranz zu sagen, leben und leben lassen, solange du mich nicht behelligst oder mich versuchst umzukrempeln, zu missionieren oder mir deinen Lebensstil aufzuschwatzen, ist alles okay.
Aber das ist ja auch eine Haltung, die es im Metal sehr, sehr stark gibt, wie ich finde. Dass Leute sagen, Musik hat nichts mit Politik zu tun, die Musik soll unterhalten, ist eine reine Kunstform und deswegen bitte nicht über politische Themen singen, vielleicht im Metal lieber nur über Hobbits oder was auch immer oder irgendwelche Fantasy-Sachen. Und wenn dann sowas passiert, wie mit dem John Schaffer von Iced Earth, der ja ganz in der ersten Reihe war, als das Kapitol gestürmt worden ist, was für mich nicht geht, Republikaner hin oder her, aber eine demokratische Institution untergraben zu wollen, ist für mich ein No-Go. Dann sagen die Leute, nee, also ich find das voll in Ordnung, seine Musik weiterzuhören, weil es ist mir eigentlich total egal, was dieser Typ macht. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann auch wirklich nicht mehr mit klar komme und da auch das zu trennen und zu ziehen, da irgendwie einen Schlussstrich zu machen. Und das ist ja letztlich so ein bisschen auch das, was du gesagt hast von Menschenschlag, ja, dass es dann wirklich vielen einfach total egal ist, weil die dann nur noch diese Kunstsphäre oder diesen ästhetischen Aspekt der Musik sehen. Und das ist vielleicht gerade im Metal auch ganz stärker als im Punkrock, weil Punkrock ja eine sehr rohe, wüste Ästhetik hat, pauschal gesagt aus drei Akkorden besteht und alles gleich ist. Und Metal hat natürlich den Anspruch, so ein bisschen elitärere Musik zu sein, weil das natürlich alle ganz große Gitarrenvirtuosen sind.
Ja, da hast du da teilweise recht, aber du musst ja über die Jahre hinweg die Interviews, die ich geführt habe, es gibt da so viele Metal-Musiker, die sagen, na, das letzte war im Avatarium-Interview mit der Jenny Nicole Smith, da hat die gesagt, im Grunde genommen ist jeder Text, den ich schreibe, politisch beseelt. Das hat sogar vor Jahren Schmier von Destruction gesagt, dass selbst wenn er den Hackeball Butcher rausholt, dass da auch ein gewisses Maß an Politik drin steckt. aber die Fans wollen es eben nicht. Ne? Und da ist eben die Frage, wie weit die Bands eben auch ihrer Verantwortung gerecht werden. Und im Punk ist es natürlich auch so, ich kenne das ja jetzt ja schon seit über 30 Jahren und da gab es ja so viele Strömungen, so viele Scheuklappen über die Jahre hinweg, das hat mich jedes Mal wieder überrascht und zutiefst getroffen, dass da auf einmal Ressentiments da sind gegen den, gegen das und auf einmal waren es denn die Popper-Kids, dann waren es denn die Tierrechtler, die Hardcore-Veganer, dann waren es dann wieder die Straight-Edger, dann waren es die Krishna-Core und also denke ich auch nur so, Leute, das ist doch unser zu alles reden und nicht immer auf die anderen zeigen, schon gar nicht hinter dem Rücken. Aber das hat mich über Jahre hinweg so auch jetzt immer noch angenervt, so dieses Klickdenken im Punkrock, im Hardcore, finde ich also ganz, ganz schön.
Ja, so, wir sind elitärer als ihr, weil wir dieses und jenes tun und ihr nicht. Das gibt es immer noch. Das ist ja auch das, was ich vorhin geschildert habe. Und das eben, wir sind alle Teil eigentlich eines großen Ganzen und haben eigentlich ein gemeinsames Ziel. Da haben ZSK auf ihrer letzten Platte einen richtig coolen Song gemacht. Alle meine Freunde hassen die AfD. Da zählen sie eben auch so auf, ich habe Freunde, die sind Journalisten, ich habe Freunde, die sind Penner, ich habe Freunde, die sind dieses, jenes, das. Also ein ganzes Konglomerat unterschiedlichster Menschen mit unterschiedlichsten Lebensentwürfen und Hintergründen. Aber alles eins haben sie alle gemeinsam, sie hassen die verkackte AfD. Darauf können sie sich einigen und das verbindet sie und da ziehen sie an einem Strang. Und genau so sollte es eigentlich auch sein. Egal was du beruflich machst, wie du lebst, was du isst oder nicht isst und wie du deine Klamotten stylst oder wurscht. Im Punk geht es um eines, man ist zusammen, man hat Spaß, man feiert, man ist auch politisch irgendwo auf einer Linie und findet im Großen und Ganzen dieselben Dinge doof, die in der Gesellschaft so laufen oder halt nicht so laufen, wie man es gerne hätte. Und sich darauf zu einigen, wird irgendwie immer schwieriger, so auf so ein großes gemeinsames Ganzes. Aber das beobachte ich in vielen Bereichen der Gesellschaft. Und da, also auch im Feminismus zum Beispiel, da gibt es ja auch mittlerweile regelrechte Kleinkriege zwischen unterschiedlichen Strömungen. Oder gucken wir uns jetzt hier mal diese ganze Corona-Zeit mit den Querdenkern und den ganzen Verschwörungstheoretikern und so an. Das ist ja im Grunde nichts anderes. Eigentlich wollen wir doch alle nur aus dieser dämlichen Pandemie raus irgendwie. Und das bringt nichts, da quer zu treiben. Es müssten einfach alle an einem Strang ziehen, dass das Ding so schnell wie möglich einfach im Griff ist und wir unser Leben wieder zurückkriegen einigermaßen. Und dann gibt es halt Leute, die dahinter irgendwie die große Weltverschwörung wittern und meinen, sie müssen da dagegen rennen. Ja, gut, kann man machen. Ob es schlau ist, ist halt die andere Frage. Und das, was im Kleinen eben hier so in unserer kleinen Punkwelt passiert, das ist halt auch gesamtgesellschaftlich einfach ein Thema. Dieses sich bekriegen der einzelnen Lager, die eigentlich ähnliche oder gleiche Interessen haben.
Genau, oder wir haben, um jetzt so ein bisschen den Kreis zu schließen, landen wir wieder bei Rise Against, eine Band, die immer populärer wird, musikalisch, ästhetisch poppiger wird, mehr Publikum bekommt, zieht dann Leute an, denen das egal ist, für die es nur in Anführungszeichen so ein bisschen knallen muss und die vielleicht nicht mehr dahinter stehen, was einst Sham 69 gesungen haben, if the kids are united, they will never be divided. Das ist ja doch irgendwo, glaube ich, in der Kern des Punkrocks immer noch der heimliche Traum, glaube ich jetzt einfach mal.
Ja, das finde ich echt, das finde ich ein gutes Schlusswort, muss ich ehrlich sagen.
Danke, ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende angekommen. Ich fand, es war eine sehr, sehr spannende Diskussion mit euch. Vielen Dank dafür. Ich kann jetzt nur noch sagen, Leute, geht auf unsere Seite whisky-soda.de. Dort gibt es aktuelle News zu allen rockmusikalischen Genres. Es gibt Rezensionen, Interviews und alles Weitere. Abonniert uns natürlich als Podcast bei Spotify, bei Deezer, bei Fio, bei Google. Ach, keine Ahnung, wir sind eigentlich überall, außer bei Apple, weil Apple irgendwie Probleme hat. Muss ich leider immer noch dazu sagen. Die wollen uns noch nicht, die sind ein bisschen doof, wie ich finde. Aber gut, beim Rest könnt ihr uns abonnieren. Hört rein, macht Werbung für uns, freuen wir uns drüber. Ich bedanke mich bei euch und gebe jetzt nochmal kurz ab an den Habi und die Christina für einen ganz kurzen Schlusssatz.
Ja, war wieder super mit euch, Jungs. jedes Mal gerne. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann.
Ja, hat wieder viel Spaß gemacht und habe mich diesmal ja auch so ein bisschen vorbereitet, weil das sind ja auch Themen, die ja immer wieder so aufkommen, das mal so festzuhalten, das ist echt ganz, ganz spannend. Gerade so ein Thema mit Politik und Musik, was dann ja selber immer sehr triggert und was dann ja auch mich jetzt seit 30, 35 Jahren beschäftigt. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste Thema. Gerne mit etwas Humor.
Alles klar, schauen wir mal, dass wir mal über was Lustiges sprechen. Letzte Mal das Altern, heute die Politik, da brauchen wir mal was mit Humor.
Katzenbabys.
Genau, wunderbar. Sprechen wir über Katzenbabys, die Musik machen und Gitarren bedienen. Alles klar, sehr schön. Also, wir hören uns, Leute. Bis dann. Ciao.